Also bitte, was gibt's?
Also dass der Deutsche zuerst kommen. Und meistens weiß ich nicht, was ich dann darauf antworten soll. Also dass das der Recht ist, dass die Flüchtlinge rausholen.
Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden.
Also dass deswegen sollten die Flüchtlinge halt alle rausgeworfen werden, weil die zahlen ja keine Steuern. So wie der deutsche Steuerstaat.
Ja, was sagen wir dazu? Ich bin jetzt so frei, das einfach in die Runde zurückzugeben, dann kann ich mich etwas entspannen.
Du musst schon aufpassen.
Bitte?
Du musst schon aufpassen.
Also, was mir da auffallen würde, ganz allgemein zahlen die Leute Steuern, und zwar prozentual von ihrem Einkommen, die ein Einkommen erzielen. Wer kein Einkommen erzielt, zahlt keine Steuern. Kinder zahlen keine Steuern, Hartz-IV-Empfänger zahlen keine Steuern. Wenn jetzt jemand die Scheidelinie genau bei Flüchtlingen macht, wir Deutsche und die Flüchtlinge, ist es einerseits sachlich nicht richtig. Denn auch nicht alle Deutschen zahlen Steuern und auch nicht alle, die mal als Flüchtlinge gekommen sind, zahlen keine Steuern, sondern das hängt halt davon ab, ob sie ein Einkommen erzielen. Das heißt, das tut doch so, wenn jemand so redet, als hätte er aus irgendeiner sachlichen, richtigen Feststellung etwas erschlossen, was gegen Flüchtlinge spricht. Dabei ist es genau umgekehrt. Weil der was gegen Flüchtlinge hat, deswegen zieht er die Grenzziehung so. Der zählt doch zum Beispiel auch nicht nach, wie viele Blonde Steuern zahlen, und wie viel Schwarzhaarige oder wie viel Hundebesitzer oder wie viel Veganer, und sagt dann, Veganer zahlen keine Steuern. Und weil er festgestellt hat, die zahlen aus welchen Gründen auch immer weniger. Also nur weil er was gegen Flüchtlinge hat, macht er diesen Unterschied überhaupt nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall das mit den Kindern. Das ist ein gutes Argument, dass Kinder eben auch keine Steuern zahlen. Also da ist es dann in Ordnung. Ich habe halt meistens dann da das Problem, was ich da nicht weiß, was ich da nicht sagen soll. Weil für mich scheint es halt auch immer so unterschwellig. Also die Leute sagen immer so, ja, mit Rassismus, ich bin nicht gegen Flüchtlinge. Aber dann kommt halt immer irgendwelche Argumente gegen die meisten, kann man was bringen. Und mit den Steuerzahlen, dann weiß ich dann immer meistens, was ich sagen soll.
Aber eigentlich alle Argumente, die dann immer kommen, ne?
Ja, die sind
alle immer von derselben Sorte. Die sagen zum Beispiel, die kochen immer so, dass es stinkt. Oder die behandeln ihre Frauen schlecht. Aber schau mal, wie viele Deutsche behandeln ihre Frauen schlecht. Die Frauenhäuser sind voll. Ja. Und jeden Tag liest man in der Zeitung, dass wieder jemand seine Frau zusammengeschlagen hat. Dass man da ausgerechnet draufkommt, die Flüchtlinge behandeln ihre Frauen schlecht. Wo es bei den Flüchtlingen Arschlöcher gibt und bei den Deutschen Arschlöcher gibt. Das liegt einfach daran, dass man gar nicht sagt, wer ist ein Arschloch und verhält sich so, sondern dass man gegen Flüchtlinge was finden will. Ja. Also das ist in der Logik der Argumentation, ist nicht aus einem festgestellten Sachverhalt geschlossen, aha, die Flüchtlinge sind schlechte Leute, sondern es ist umgekehrt, dass das Vorurteil, die Flüchtlinge sind schlechte Leute, für das werden sich Bebilderungen gesucht. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, meine Kinder zahlen doch auch keine Steuern, schon fällt ihnen dann sagt keiner, ach ja, stimmt, du hast recht. Sondern da fällt ihnen sofort das nächste gegen Flüchtlinge ein. Und dann merkst du, es hat so eine Beliebigkeit, weil der Ausgangspunkt einfach der ist, man hat was gegen Flüchtlinge und will jetzt was suchen, was man gegen die auffahren kann.
Ja, aber für mich ist es halt, ich versuche auch immer so, wenn ich jetzt die andere Seite zu verstehen, wenn wir zum Beispiel die Frauen, da werden viele Ängste und Sorgen heraus. Und ich weiß nicht, wie man so jemand dann erklären kann, also es sind ja im Prinzip auch noch Menschen, warum sollten wir ihnen nicht helfen? Und ich verstehe nicht dieses Unverständnis. Also ich verstehe das unverständlich, wie es aufkommt. Das sagt man zwar so, es wird in den Medien so berichtet, wenn man die Medien liest, wenn man die Nachrichten schaut. Wenn man sich nicht ein bisschen selbstständig macht und wirklich mal schaut, wie die Situation ist, dann wird man ja von den Medien mehr oder weniger, das wird so in den Medien verkauft, dass Flüchtlinge schlecht sind, dass die sich miteinander nicht verstehen, dass dadurch die Frauen unterdrückt werden. Und das verbreitet sich in den Medien so rasant, dass man dann, wenn man das Gutmensch oder. Wenn das doof oder man sieht die Wahrheit nicht, also so weiß es ja nicht, also dargestellt wird. Und ich weiß nicht, warum die Medien das auch immer so berichten. Warum können die Medien nicht mal wirklich berichten, wie die Zustände sind? Oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir so vor.
Ich weiß, was die Medien angeht, wenn ich denen jetzt kein so großes Gewicht beimessen, und zwar aus folgendem Grund. Spätestens seit der Trump gewählt ist, weiß man ja, dass die Leute nicht alles glauben, was in den Medien steht. Die Leute müssen also, wenn sie genau die schlechte Berichterstattung über Flüchtlinge immer aufsaugen wie ein Schwamm, dann müssen sie also selber, unabhängig davon, was sie in den Medien gelesen haben, für sich einen Grund haben, warum sie selber schon so denken, warum ihnen das einleuchtet. Und ich denke, das ist genau derselbe Grund, warum jeder hierzulande wir sagt. Das kennen wir. Die Leute, die sind hier unter Bedingungen gesetzt, in denen sie sich fortbringen müssen. Und diese Bedingungen sind von einer Art und Weise, dass sie die Staatsgewalt und ihre Regelungen brauchen, weil ohne die können sie das nicht machen. Hast du keinen, der auf den Kündigungsschutz aufpasst oder darauf, dass der Vertrag, den du mit deinem Arbeitgeber schließt, auch wirklich eingehalten wird, dann bist du ein armes Schwein. Also, alle, auch Unternehmer, die gegeneinander konkurrieren, alle brauchen die Staatsgewalt. Leute, die das nicht bloß so zur Kenntnis nehmen und sagen, was sind denn das für fürchterliche Bedingungen, unter die man uns hier setzt, dass wir eine Gewalt brauchen, ohne die wir gar nicht leben können, sondern die das positiv aufnehmen und sich denken, weil sie nun mal keine andere Alternative haben, also wollen sie es auch so sehen, als das ist mein Laden, der ist für mich eingerichtet.
Aber es ist ja so,
diese Leute, ich mache das mal so schnell fertig, die immer auf die Flüchtlinge kommen. Diese Leute sind sich sicher, dass der Staat für sie da ist, für sie sorgt. Und wenn sie dann feststellen, dass das, was sie davon haben, von ihren ganzen Anstrengungen, hinter ihren Erwartungen zurückbleibt, dann sagen sie, ja, mein Staat würde ja eigentlich alles für mich tun, dafür ist er ja da. Wenn das nicht rauskommt, dann hat entweder irgendjemand meinen Staat gehindert oder er ist gar nicht so richtig mein Staat, weil er sich um Falsche kümmert und nicht um mich. Und schon sind sie bei den Flüchtlingen.
Ja, das stimmt schon, aber das ist ja auch so in der Politik, egal welche man anschaut, die gehen, ja, ein Hauptthema ist immer Flüchtlingspolitik und wie kann man die irgendwie steuern, dass es besser wird für die Deutschen, also in jeder Politik. Nicht eine redet mal darüber, dass es Menschen sind, dass man mit denen auskommen kann, dass sie auch was Gutes haben kann, dass sie zu uns kommen. Und ich glaube, da haben die Menschen, also haben viele Deutsche dann auch den Eindruck, es sind die Flüchtlinge ihre Schuld. Also wenn ich die Politik anschaue, dann wird immer nur darüber geredet, das muss so gemacht werden und das muss geändert werden und da müssen Begrenzungen gemacht werden und da vielleicht ein Zuschuss. Also ich glaube, daher kommt dann auch dieser Eindruck und dieser Hass von diesen Menschen.
Weiß mal ganz grundsätzlich, dass es rein humanitäre Aktionen waren, die noch nie der Gegenstand von irgendeinem staatlichen Handeln.
Ja.
Da war immer eine Berechnung dahinter. Also da macht man einem Staat etwas zum Vorwurf, was er gar nicht zum Ziel hat.
Ja, ich mache jetzt seit wenigem Staat, aber ich sage halt, dass in der Politik und die halt dafür werben. Ich schätze mal, das Flüchtlingsproblem wäre nicht, oder dieser Hass wäre halt eben bei vielen nicht da, wenn die Politik nicht nur noch so darüber reden würde, als wäre es ein Problem. Weißt du, was ich meine? Also es wird ja immer nur, es muss ja eine Lösung irgendwie gefunden werden, dass die Menschen jetzt hierher kommen. Also wir können denen ja nicht einfach nur ohne Grund eine Wohnung und Geld oder irgendwas geben. Geht ja nicht.
Wer ist jetzt eigentlich dieses komische Wir?
Das ja, ich weiß nicht, ich drücke mich sehr schlecht, also ich bin das erste Mal hier. Das
genau. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja immer, ich sage mal, die Herrschaft ist, die die Bedingungen setzt, was einem Kriegsflüchtling gehört, einem Asylanten gehört oder einem, der Sozialbetrug begeht. Das ist doch alles, das entscheidet doch der Staat mit seiner Rechtsordnung und mit der Gewalt setzt das auch durch. Also es ist doch gar nicht so, dass irgendein ominöses Wir gefragt würde und die sagen, ja, wir lassen sie rein. Nee, wir schmeißen sie raus. Das entscheidet doch tatsächlich dann die Staatsgewalt, die mit denen verfahren wird.
Also ich habe jetzt von dem Rechtspopulisten das jetzt nicht so jetzt verstanden, dass die Rentner ja zum Beispiel hier deshalb jetzt so wenig bekommen, weil jetzt andere reinkommen. Ich habe es eher gesehen als, das ist schon ein Skandal, dass die Rentner schon klein gehalten werden und jetzt geht auch noch Geld für Leute, die jetzt einfach hier reinkommen, als zusätzlichen Skandal. So habe ich das mal verstanden.
Da gibt es keinen Zusammenhang.
Ich habe nie so behauptet, dass jetzt deshalb, irgendwie habe ich das nie gehört. Das habe ich nie gehört. Es gibt Leute, die das immer so kritisiert haben, aber ich habe das so nie gehört. Sie hat deshalb jetzt so wenig, weil sie hat es gesagt, aber direkt von den Rechtspopulisten oder AfDler habe ich das nie so gehört.
Und das Zitat von innen nach außen?
Ja gut, das von innen nach außen, das ist jetzt kein Widerspruch. Es kann ja trotzdem als zweiter Skandal auf einmal Geld nach außen gehen und der Staat für das eigene Volk am Ende nichts übrig hat.
Ja, der Höcke hat aber noch in dem Zitat gesagt, das eine ist ein Skandal und das andere auch, dass die soziale Frage
quasi.
Nein, er hat nur gesagt, die soziale Frage der Gegenwart wäre die der Verteilung von innen nach außen. Also hat er das andere zumindest für nicht relevant erklärt.
Naja. Gut.
Und wenn der Gauland sagt, wir haben nur gegeben viel Geld anderen und haben kein Geld für Renten, aber Flüchtlinge können es sein, so viel wie nur irgendwie möglich, dann fragt man sich doch, wo ist da der Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen?
Ja, das ist jetzt genau, das stimmt schon.
Gibt es ja keinen. Also zwischen dem armen Leute und jetzt kommen Fremde daher.
Nee, das ist klar.
Ich habe eine Frage. Die Armut in Deutschland, das ist ja keine neue Geschichte, auch die Armut der Rentner nicht, sondern das ist ja schon eine Geschichte, die schon lange schwelt und immer mehr wird. Also man hört das, die Tische, ich weiß jetzt nicht, wie man dazu sagt, also
die Tafeln.
Diese Tafeln werden immer mehr, es wird immer mehr Leute, die nichts zu fressen haben und sich dann diese abgelaufenen Sachen holen oder umsonst kriegen und ernährt werden, die werden immer mehr. Jetzt meine Frage, ist das Geld für die, ich verstehe, das ist unser System, das ist ein System, das Gewalt ausüben muss, das Gerichte haben muss und bestimmte Regeln haben muss. Es funktioniert ja im Prinzip nicht, wenn immer mehr Armut in Deutschland ist. Aber wo ist das Geld her für die Flüchtlinge?
Aus dem Staatshaushalt.
Das heißt, der Staat hat Geld.
Davon kann man ausgehen, ja.
Ja.
Der also, nimmt ja allen Bürgern, die Geld verdienen, prozentige Anteile ab.
Ja.
Da kassiert er Steuern von normalen Einkommensbeziehern, von Unternehmungen. Und wenn das nicht reicht, macht er Schulden.
Ich muss kurz dazu sagen, ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet, sehr lange, 3 Jahrzehnte und ja, beim Bezirk Oberpfalz. Und da ist mir nicht eine Sekunde der Gedanke gekommen, dass der Bezirk Oberpfalz nicht Geld hat. Der hat Geld und spart. Und ich habe mal gelesen, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ich habe einen Haushaltsbericht mal gelesen, den sollte ich eigentlich gar nicht in die Finger bekommen. Da war auf der ersten Seite gestanden, oberste Priorität hat die Einsparung am Personal. Das heißt, an nichts wird gespart, nur am Personal, also an Menschen wird gespart. Und das geht jetzt vielleicht in eine ganz andere Richtung, aber ich muss für mich selber sagen, ich bin jetzt in Rente, ich habe für den Staat nicht mehr so sehr viel übrig. Noch dazu, wenn dann der Bezirksratspräsident sagt, ja, meistens geht das Geld aus, weil die Forschung ist immer weiter und das immer mehr Frühchen überleben. Also das hat der gesagt. Das ist, ich versuche jetzt diese allgemeine Unmenschlichkeit des Staates einfach und dass der Mensch in unserem Staat gar nichts wert ist, obwohl alle so tun. Und was ist dann ein Flüchtling wert, der zu uns kommt? Aber das Geld ist da.
Vielleicht gibt es ja noch Pläne, die wir noch gar nicht wissen. Das ist eine ganz humanitäre Zeit, das alles
nur. Ja, die Zukunft ist uns.
Vielleicht sind das irgendwann Soldaten, irgendwann gegen die Russen oder wer weiß.
Ja, ja, weil die Zukunft wissen wir nicht. Das. Wir wollen ja wissen, was heute ist.
Anders sind als das, was die Populisten oder so vorspinnen oder die.
Ja, jetzt driftet das Thema sehr weit ab von unserem Faden.
Ja, ich weiß schon.
Wir wissen wirklich nicht so viel. Vielleicht gibt es ja doch.
Aber
die Frage kann man sich schon stellen.
Das Geld, was da ist im Staatshaushalt, also was per Steuern eingezogen wird, das wird ja in dieser Gesellschaft auf eine sehr eigentümliche Art und Weise verdient. Also anders kann man Geld halt auch nicht verdienen. Und zwar, dass Geld investiert wird in Betrieben mit dem Ziel, dass hinterher über den Verkauf der Waren mehr rauskommen soll. Das nennt man Rentabilität und jeder weiß, ein Betrieb, der nicht rentabel ist, der macht keinen. Rentabilität, hinterher muss es mehr sein, bedeutet aber eben auch, diejenigen, die arbeiten, die Löhne bekommen und die von diesen Löhnen leben müssen, die dürfen möglichst wenig nur kriegen. Weil würden sie mehr kriegen, würde die Rentabilität leiden. Insofern geht das Bestreben der Wirtschaft immer drauf, das, was die Arbeitenden kriegen, möglichst gering zu halten. Da kommt die Armut im Lande her. Insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass Deutschland, das als Nation eine der reichsten Nationen auf der Welt ist, ungefähr 24% Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten hat. Das heißt, das sind Menschen, die können noch nicht, natürlich keine Familie ernähren, aber die können auch selber von ihrer Arbeit nicht leben. Daher kommt die Wohnungsnot, die Leute können sich die Miete nicht leisten. Und daher kommen die niedrigen Renten, denn das, was einer kriegt, wenn er fertig gearbeitet hat, das bemisst sich an dem, was seine ganzen armen Klassenbrüder, die genau in derselben Art und Weise arm gehalten werden, an Rentenbeiträgen eingezahlt haben. Insofern ist die Armut im Lande eine, die ist systembedingt durch die Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird und hat mit den Flüchtlingen überhaupt nichts zu schaffen. Mhm.
Warum wird das von der Politik nicht einfach was zurückgehen?
Ja, das würde doch ein sehr schlechtes Licht auf die Politik werfen.
Ja, ich weiß es.
Bei uns entsteht der Reichtum auf Kosten derer, die arbeiten.
Ja.
Stattdessen lernen wir immer, der Wohlstand ist noch nicht angekommen. Noch nicht angekommen. Und wir haben es auch immer noch nicht angekommen. Und wenn es der Wirtschaft Wirtschaft dann mal wieder besser geht, dann darf man keine Löhne fordern, weil sonst ging es eher gleich wieder schlechter.
Aber ich finde auch, auch ein bisschen ein falsches Wort, besonders in Deutschland, weil ich meine, man könnte ja immer noch einiges viel, viel ärmer sein und noch viel weniger haben. Ich finde eher, was viel schlimmer ist, diese Ungleichheit, die existiert. Also dieses, das Banker, der ist anscheinend ein besserer Mensch und der darf Millionen machen und darf die auch behalten und am besten hinterzieht er noch die Steuern. Und der einfache Arbeiter, der kriegt kaum, dass er sich eine Wohnung leisten kann und kriegt am Ende noch die härteste Peitsche vom Sozialstaat mehr oder weniger ab. Das ist eigentlich, was ich schlimmer finde. Ich finde, also, Armut ist ein bisschen das falsche Wort.
Für Leute, die zum Tafeln gehen, 1 Million in Deutschland.
Ja, was ich, also für mich ist arm, wenn ich darüber das Essen oder etwas weiß. Also wenn ich überhaupt, also ja, aber wenn ich es nicht verkriegen könnte, also wenigstens kriegen die ja noch was zu essen, man versucht ihnen noch eine Wohnung zu geben oder irgendwie, dass sie ja, dass sie halt dann noch einigermaßen gehalten werden. Also für mich ist halt Armut dann noch ein Schritt weiter drunter.
Ja, und das kann man sehen, wie man will, aber ich würde schon was essen.
Nein, das kann man nicht sehen, wie man will.
Armut ist doch eigentlich der Vergleich dessen, was du alles an Reichtum herstellst und wie viel du davon abkriegst.
Aber warum sollen wir uns jetzt mit dieser Frage befassen, ob man zu denen, die sagen, sie sind arm und die Rechten verweisen auf die, ob man zu denen wirklich arm sagen darf? Wie ordnest du das dem Thema zu?
Ich meine, ich habe mir jetzt gerade abgeschweift.
Du bist abgeschweift.
Ja,
sie haben schon vom Verhältnis geredet. Also die Leute, die kriegen einfach zu wenig ab von diesem großen.
Also wir müssen um die begriffliche Definition überhaupt nicht streiten. Man muss gar kein Marxist sein, um zu sagen, es gibt Armut unter Rentnern oder Kindern. Das besorgen die öffentlichen Stellen. Die veröffentlichen, dass sie 10,5 Millionen Kinder sichten in Deutschland, die fallen unter Armut. Dafür gibt es auch eine offizielle Definition, um die man sich nicht weiter kümmern muss. Aber es war ja nicht unser Thema, wo würden wir eigentlich die Grenze für Armut ansiedeln, sondern ob der Protest derer, die sagen, sie können von ihrer Rente nicht leben und sie können es ausweislich der staatlichen Zahlen nicht und sie können ihre Kinder nicht in eine Kita schicken, wie die mit dieser sozialen Misere umgehen, wenn sie sagen, und schuld daran sind die Ausländer, die hier keine Steuern zahlen, zureisen, nicht arbeiten und so fort. Das war eigentlich das Thema. Und da sollte erst einmal unsere Generalauskunft sein. Dieses plausible Bild, jeder reingekommene Flüchtling macht doch am Arbeitsmarkt den einheimischen Arbeitern Konkurrenz, am Wohnungsmarkt genauso. Ja? Das soll den Gedanken plausibel machen, die Zugereisten sind schuld an der Lage derer, die hier hocken. Und dagegen sollten 2, 3 Argumente aufgefahren werden. Das erste war, noch ganz banal, diese Armut ist viel älter als die Anwesenheit der Flüchtlinge. Das gab es lange vor Merkels Flüchtlingspolitik, dass die Rentnerarmut bilanziert haben, die deutschen Kassen, und Hartz-IV-Sätze für Kinder ausgeschenkt haben. Und das zweite ist, da wird Objekt und Subjekt am Arbeits- und Wohnungsmarkt verwechselt. Mag schon sein, dass zusätzliche Fremde auf deutschem Boden jetzt Arbeit nachfragen, so sie es überhaupt dürfen und die Erlaubnis bekommen. Und dass ein Arbeitgeber daraus den Schluss zieht, ja, wenn die Nachfrage wächst, kann ich den Lohn drücken, indem ich die Leute erpresse, billiger zu werden. Ich kann jedem, der um Arbeit nachsucht, sagen, da hinten steht ein Mensch aus Irak oder Afghanistan, der macht es auch für den halben Preis. So, wenn das die Konstellation ist, dann ist der zugereiste Fremde das Objekt einer Kalkulation. Der ist das Mittel, der Hebel, der von dem maßgeblichen Subjekt gegen die anderen eingesetzt wird. Vom Betrieb, der so kalkuliert. Oder vom Vermieter, der dieselbe Situation so ausnutzt. Also sind die der Urheber einer Lage, die man nicht ganz verkehrt den dazu benutzten Objekten zur Last legen kann, die als Fremde zugereist sind. Das wollten wir erstmal als Botschaft festhalten, dass das eine völlig falsche Beschwerde über die soziale Misere ist, die aus dem Nationalismus herrührt.
Ja, das ist schon so, aber es wird ja auch meistens auch so gesagt, also der Vermieter hat sich auch und dann will er davon auch leben oder das Unternehmen, die haben sich ja das schön erbaut, also deswegen hat er ja auch das Recht, das zu machen, also die Löhne niedrig zu halten, das wird erst vollkommen normal in der Sache auch angesehen, oder? Und deswegen ist ja dann wie der Schlussfolgerung der Flüchtling, weil der ja dann irgendwie noch dazu beiträgt, was das ist. Denn ich meine, ich verstehe schon die Sache, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich verstehe, zum Beispiel, dass die Flüchtlinge im Prinzip also die Unschuldigsten an der ganzen Sache sind. Ich verstehe aber auch, warum die Leute so sauer werden, weil sie sagen, warum soll ich denn auch den Vermieter sauer sein? Ja, der hat auch sein Recht, seine Wohnung an dem zu vermieten, wo er will. Also da ist für die überhaupt kein Grund, da die Schuld zu suchen.
Ja, aber das ist schau mal, du verwechselst jetzt auch in deiner Rede zwei Dinge. Jetzt muss man sich eben entscheiden, was ist wichtiger? Mein Interesse an einer bezahlbaren Wohnung oder, wie du sagst, das Recht eines Vermieters an den Meistbietenden zu vermieten. Ja gut, wenn das die Lage ist und du sagst, ich als braver Staatsbürger muss natürlich das Recht des Vermieters, des Eigentums achten. Ja, wenn ich das tue, dann habe ich damit auch eingewilligt, dass ich mit dem Geldbeutel, den ich habe, an seinem Recht nicht vorbeikomme und keine oder nur eine schlechtere Wohnung bekomme. Ja, dann muss man sich im Leben entscheiden, was ist einem wichtiger? Der Respekt vor dem Recht der Reichen oder das eigene Interesse am Wohnen?
Das ist mit dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis genauso.
Ja.
Da kann ich auch so denken und sagen, wir können doch nicht mehr sein. Ich bin schon so sozial, das ist schon richtig so. Das ist ja auch ein Grafik von Wohnen.
Ja, aber man wird doch dann, was ist das, dass man fest wird dann teilweise.
Ja,
ja.
Das ist
so. Und
dann, ja. Wo bleibt denn, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber wo bleibt denn der Aspekt der Menschlichkeit? Also sowohl bei unseren Armen als auch denen, die aus den Kriegsgebieten kommen. Also das ist jetzt, wie gesagt, der Aspekt der Menschlichkeit. Was dort passiert, ist für uns nicht, wenn man es so hört, ich schaue nicht mehr so viel, aber ist nicht nachvollziehbar. Und warum regt sich da nicht bei uns Mitleid? Warum regt sich Mitleid und das Bedürfnis, diese Lage zu verbessern? Noch dazu, wo das Geld dafür da ist. Ich weiß nicht, bin ich am falschen Dampfer?
Ach, will ich jetzt nicht so sagen. Du bist auf einem anderen Dampfer.
Auf einem anderen.
Ja, du redest jetzt über die Lage, die die Flüchtlinge dazu bringt, zu fliehen. Und da würde ich zunächst einmal an deiner Sicht auf die Lage ein anderes Angebot machen. Es ist doch gar nicht so, dass man sagen könnte, hier die in Europa Ansässigen, die blicken nach außen in eine andere Welt, nach Syrien oder in den Nahen Osten oder nach Afrika, und da entdecken sie etwas, das ohne ihr Zutun zustande gekommen wäre. Und jetzt wäre die Frage, kann man sich da als helfender Samariter anbieten oder nicht? Die Lage, von der wir reden, die ist gar nicht ohne das Zutun dieser westlichen Staatenwelt zustande gekommen. Die mischen in diesem Syrienkrieg mit. Die machen eine Entwicklungshilfepolitik mit Afrika, wo sie Länder ausnutzen und am Leben halten, in der die Massen, die dort ansässig sind, keine Überlebensmittel finden und wo nur noch der Rohstoffabtransport in die westlichen Metropolen organisiert wird. Also da sind die Zentren, die du ansprichst als Helfer, erst einmal als Täter unterwegs gewesen. Das führt zu der zweiten Bemerkung, an welches Subjekt du denkst, wenn du sagst, müssten wir nicht helfen, regt sich da nicht Mitleid. Ja, wer ist jetzt mit dem Wir gemeint? Ja, wer ist mit dem Wir gemeint? Der Staat, der wirklich die Mittel hat, in die Welt hineinzuwirken. Der hat Interessen, die heißen in Syrien Geopolitik. Da wollen sie die Russen eindämmen, jedenfalls nicht groß werden lassen. Die haben in Afrika ökonomische Interessen und wollen den Rohstoffabtransport dieser Länder, aber sind für die Verköstigung der da nicht benutzten Massen gar nicht zuständig. Der Staat, wenn du an den denkst, der hat Interessen und Kalkulationen, aus denen die Wirkung hervorgeht, dass Leute in diesen Breiten nicht gut leben können. Ja, wenn du mit dem Wir jetzt umgekehrt mich, dich meinst, uns, ja, dann müsste man sagen, dieses Subjekt, ich und du, wir hätten überhaupt nicht die Mittel, da hineinzuwirken. Du bist weder durch das, was du tust in deinem praktischen Leben, Miturheber an den Flüchtlingsströmen, die hier reinkommen, noch hättest du die Mittel in der Hand, die zu verköstigen, zu beherbergen. Da hast du weder das Geld noch die Macht dazu. Das einzige Subjekt, das das wirklich kann und macht, das ist der Staat. Und wenn man dem in dieser Frage nicht in den Arm fällt oder überhaupt erst mal die Gründe ermittelt, warum der in der Welt so wirkt, dass 60 Millionen Leute auf der Flucht sind, hat man gar keine passende Adresse, gegen die man sich richten kann. Zu deiner Mitmenschlichkeit. Mitleid. Wenn ich einen treffe in der Gasse, der seinen Hut aufgestellt hat, dann werfe ich ihm je nach Tagesform einen Zwickel oder auch schon mal einen Fünfer rein. Das ist nicht der Punkt. Aber weißt du, dass Mitleid auch eine schäbige Seite hat? Mitleid, das wird groß geschrieben in einer Gesellschaft, Solidarität, wo die Art und Weise, wie in der Gesellschaft gewirtschaftet und gelebt wird, jede Menge beschädigter Menschen, armer Menschen hervorbringt, wo das zum Alltagsgeschäft gehört, dass Leute zwar von Erwerbsarbeit leben müssen, aber gar nicht können, weil sie keinen Arbeitsplatz finden, dann werden sie Hartz-IV-Empfänger. Mitleid, das ist sowas wie die menschliche Seite, die sich der Brutalität stellen soll, die durch die Art, wie die Gesellschaft gebaut und verfasst ist, überhaupt erst die Armut hervorbringt. Und das ist das Schäbige an der Mitmenschlichkeit. Ja, nicht, dass ich dem Bettler nicht den Fünfer gönne, sondern dass da die Korrektur, das Eingreifen auf einem Feld probiert wird, wo es notwendig nicht gelingen kann. Armen etwas zu geben, das setzt notwendig voraus, dass sie dauernd in großem Umfang produziert werden. Sozialstaat, also sowas, denken sich ja manche Leute, als die quasi auf die Verwaltungsebene hochprojizierte Form von Mitleid, ja, das ist eine Schäbigkeit. Ein Sozialstaat richtet sich nur eine Gesellschaft ein, die schon davon ausgeht, die Art, wie hier gewirtschaftet wird, die produziert dauerhaft arme Leute, sodass man eine extra Einheit braucht, Sozialstaat genannt, die sich um diesen Ausschuss von Armut kümmern muss. Wie schäbig sie dann das tut, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber die Einrichtung für sich ist ein Armutszeugnis über eine Gesellschaft.
Bei mir macht sich jetzt Frustration und Hilflosigkeit breit. Also, wenn du das jetzt noch so sagst, dann was bleibt uns? Und ich sage schon wieder uns, was bleibt mir zu tun? Nichts.
Das wäre jetzt eine Antwort, die mich gar nicht zufriedenstellt, weißt du. Wenn du aus meiner Kritik am Sozialstaat jetzt die Konsequenz ziehst, zu sagen, ja, was bleibt mir denn dann noch zu tun? Dann möchte ich mal die grundsätzliche Art deines Nachdenkens mit dir beleuchten. Du erwartest eigentlich von meiner Rede, dass ich dir einen Stellhebel zeige, einen Knopf, auf den man drücken kann, um alles zum Besseren zu wenden. Den hättest du jetzt gern, den Rat, dass ich vielleicht sage, wähl doch die Linkspartei oder geh doch in die Gewerkschaft oder geh doch in die Kirche oder geh zu Miserior. So eine Sehnsucht höre ich bei dir heraus und merke, die Besserung, von der du meinst, die wäre ein gangbarer Weg, die suchst du in den Instanzen und Institutionen, die es in diesem Getriebe, in dieser Gesellschaft bereits gibt. Und deswegen bist du jetzt enttäuscht, dass ich sage, setz lieber nicht auf den Sozialstaat. Aber vielleicht ist das eine verkehrte Art des Nachdenkens, dass man der Auffassung ist, das, was es in dieser Gesellschaft an sozialer Misere gibt, Armut war sie genannt, müsste doch in derselben Gesellschaft auch die Institutionen greifbar haben, die das abstellen, was sie selber hervorbringen. Ja, das ist sowas wie die Quadratur des Kreises. Das kann man ja wohl nicht erwarten, dass wenn eine Wirtschaftsweise verbindlich gemacht wird, in der sich alles um die Rendite von Unternehmen dreht und deswegen der Lebensunterhalt von Leuten so kärglich bemessen wird, dass die, wenn sie auf das Ergebnis der Kalkulation schaut und sagt, oh, da kommt aber viel Armut bei Rentnern und Hartz-IV-Empfängern zustande, den Reichtum, den sie auf diese Weise aus den Leuten herausgepresst hat, im Nachgang wieder an sie zurückverteilt, damit sie ordentlich leben. Man betreibt nicht Ausbeutung, um mit dem Resultat der Ausbeutung dieselbe ungeschehen zu machen. Das ist wie der Kinderglaube an Wunder. Und davon lebt ein bisschen deine Enttäuschung. Klar, ich könnte jetzt auch gar nicht an dich ad personam sagen, ich weiß natürlich einen Kniff, wie du das richten kannst. Gäbe es den, wäre ich ja längst fertig damit. Dann würde man sich doch hier nicht so lange unterhalten müssen. Sondern es steht ein bisschen anders. Das ist mehr die Behauptung, vielleicht bleibt es heute Abend ja auch bloß in dem Modus der Behauptung, weil wir über ein sehr spezielles Thema geredet haben. Da liegt mehr im Argen, in der Art, wie hier gelebt, wie hier gewirtschaftet wird, wie das Politikmachen eingerichtet ist, als dass man dazu sagen könnte, wenn du dich in folgender Hinsicht umstellst, anders wählst, dich anders organisierst in anderen Vereinen, dann ist alles zum Besten bestellt. So ist es eben nicht. Und es wäre ja zumindest schon mal eine Einsicht, von der falschen Hoffnung Abstand zu nehmen, dass es dieses Mirakel hier geben könnte. Dass genau dieselben Institutionen, die für die Herstellung eines Wachstums, das Armut mit sich führt, tätig sind, die Abschaffung dieser Wirkungen zu erwarten.
Letztens ein Klassentreffen, ja, über 40-jähriges Abiturjubiläum. Da ist mir was aufgefallen. Wir waren ein paar Leute nur und haben auch das Gespräch Flüchtlinge und Asylanten und ich kann es nicht so richtig unterscheiden, was ist. Und einer davon, von meinen früheren Schulkollegen, ist Richter in Würzburg am Arbeitsgericht. Und der hat
auch also vehement, wie er schon immer gemacht hat, er ist sehr intelligent, diese Schieflage oder diese Politik und diese Ausländerfeindlichkeit hat er hat er uns richtig einen Vortrag gehalten. Und dann sagt er, ja, er hat auch zwei aufgenommen. Zwei Asylanten oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall zwei aus einem Kriegsgebiet. Und dann sagt einer zu ihm, ja, aber das sind zwei Studierte, die er da aufgenommen hat. Und das war, da ist er dann, muss ich sagen, ein bisschen kleinlaut geworden, weil er hat sich da die zwei gute Leute, die Crème de la Crème, rausgesucht. Insofern, ich will ihn da nicht kritisieren, das ist sicher gut und es gibt etliche Akademiker, die wirklich Scheißjobs machen müssen und nicht ihrer Bestimmung oder das, was sie gelernt haben, ausüben können, den Beruf. Aber da habe ich so ein bisschen Verlogenheit gespürt. Aber gut, ich habe nicht das Recht, den zu kritisieren, aber...
Aber du wolltest ihn doch jetzt kritisieren. Worauf zielt überhaupt deine ganze Anekdote?
Dass ich leicht sagen kann, ich bin mit der Ausländerpolitik nicht einverstanden und ich tue meinen Beitrag dazu leisten, aber dann nimmt er sich als Akademiker, als Intellektueller, zwei Intellektuelle ins Haus, also denen er helfen will, die aber wahrscheinlich einen Job haben und so. Ich weiß die näheren Umstände nicht. Er hat sich jetzt keinen Armen geholt, dem ein Bein fehlt, sondern zwei Akademiker in seine Wohnung geholt. Ja, ich sag's ja bloß, weil manchmal... Bitte? Ja, mein Problem, ich im Prinzip habe ich damit kein Problem, aber wenn er jetzt da aktiv werden möchte, warum nimmt er dann nicht jemanden, der es wirklich nötig hätte?
Ich glaube, du hast jetzt zwei Rückfälle auf einmal gemacht. Der erste ist der, das, was unser Redner gesagt hat, hast du annulliert und hältst es jetzt weiter aufrecht, nämlich, dass die Sauereien, die der Staat den Leuten antut, national und international, dass die mit solchen Geschichten wie Mitmenschlichkeit und Nächstenhilfe nicht bekämpft werden können. Ja? Also diese Sehnsucht von dir, was muss ich machen, wohin muss ich gehen, wie kann ich das wieder gut machen?
Ist klar, habe ich jetzt wieder.
Das hast du jetzt wieder aufgewärmt. Es ist so, wie wenn unser Redner nicht geredet hätte, jetzt gerade vor 5 bis 10 Minuten. Und der zweite Rückfall ist der, du tust dich jetzt bei demjenigen, der hilft, Gedanken machen darüber, hilft er wirklich dem Richtigen? Oder hilft er vielleicht jemandem, der die Hilfe gar nicht so richtig braucht? Vielleicht gibt es noch jemanden, der die Hilfe nötiger braucht. Also du tust jetzt den jetzt, der jetzt eh schon hilft und obwohl er nicht viel ausrichtet damit, aber trotzdem gibt er sein Geld und seine Zeit und seine Wohnung dafür etwas. Den unterziehst jetzt du wieder der Begutachtung, hat er wirklich den richtigen Adressaten, dem er hilft. Das meine ich, sind zwei Stolpersteine retour.
Ich verstehe dich schon. Ich bin vielleicht zu moralistisch, dass ich da nicht sachlich genug an die Sache rangehe.
Aber ich glaube, das ist es ja genau, dass wir mit so vielen Gefühlen an die Sache gehen. Also wenn ich dran denke, wie die AfD redet, da sagt man sofort auch, ja, das verstehe ich und da findet man einen Übeltäter. Wenn es jetzt hier so erklärt wird, dann ist es ja so im Prinzip, kann man sagen, ja, der Staat ist der Übeltäter, aber im Prinzip viel kann man deswegen nicht ausrichten, man kann es nur verstehen, man versteht, vielleicht kann man dann, ich weiß nicht, ob man da was machen kann, aber das ist dann auch sehr depressiv und teilweise sieht es hilflos aus, während die AfD redet. Da gibt es Lösungen, da gibt es jemanden, der ist schuldig, das sind gute Parolen, die kann man folgen, das sind Menschenmassen. Und daher erklärt sich das wahrscheinlich, ob der Zulauf zur AfD.
Also die müssen doch viel mehr verlegt werden an einer Überlegung, als uns leider bis viel geteilt haben. Die behaupten doch dauernd, dass sie Teil von einem Kollektiv sind, das so tatsächlich nicht vorliegt. Und das gehört dann sich auch vor, dass die ganze Zeit ein. Also ich weiß nicht, wie das ist.
Das ist einfacher als so für die Leute.
Das erste Mal ist verkehrt, ich weiß nicht, was daran einfach ist.
Ja, es ist einfacher, wenn dir jemand sagt, das ist der Übeltäter, auf den zu schauen, auf den zu schimpfen, als dass man vielleicht mal wirklich das ganze System versteht und hintertaut und eigentlich mal die wahren Probleme sieht. Braucht ja viel zu viel Zeit und Ruhe und da muss man nur nachdenken.
Aber ich verstehe nicht, warum Anhänger Artikel, die eigentlich gar nicht so im Programm drin sind. Die Sozialaufgaben ist ja auch nicht so groß. Es geht ja eher um Euro-Mittelstand und sowas, die natürlich auch natürlich
durchführen. Ja, ich wollte noch sagen, ja, der geht auch gar nicht zu dir. Der geht auch gar nicht so weit, dass du überlegst. Ja, das wäre mir zu kompliziert, das ist zu erklären wichtig. Ich sage lieber, die Richtigen sind schon weg. Der macht doch diese Überlegung gar nicht. Der leuchtet das einfach ein, wenn die AfD sagt, wir können keine Renten bezahlen, weil dafür sind die Renten da, die alles gestellt. Der leuchtet das schon vorher ein. Der kommt ja gar nicht auf den Gedanken. Das ist jetzt zu schwer, das andere. Ich folge lieber dieser Überlegung. Also der ist schon vorher so unterwegs, dass er meint, er ist Teil des deutschen Volkes und der Staat hat sich um ihn zu kümmern oder zumindest die Bedingungen.
Deine Überlegung müsste dann ja unterstellen, dass er sich beide Gedankengänge macht und sie dann denken, wenn ich über den bin, ja, da komme ich mir dann so unmächtig vor, das finde ich jetzt nicht so cool.
Stimmt, ja.
Außerdem fällt ja auf, ne, an dieser Bezichtigung, du hast es gerade schon angesprochen, dein Hintermann. Deine Überlegung, die gibt es ja als eine richtig ausgearbeitete Theorie der Soziologie, ja, die Sündenbock-Theorie. Wenn was schief läuft, dann suchen sich die Menschen einen Sündenbock und dann sagen sie, der war es, der war es. Für alle Probleme, die man bei sich oder im Land entdeckt, die soziale Lage oder die Krise, was auch immer, sucht man sich einen Sündenbock, der an allem schuld sei, weil das ist so furchtbar einfach. Ja? Diese Vorstellung, die unterschlägt einfach, dass bei der Rechtspartei und bei der Flüchtlingskrise der spezielle Sündenbock, um den es geht, immer ein sehr national umgrenzter ist. Wenn man bloß einen Sündenbock sucht, dann könnte man auch sagen, die Frauen sind schuld oder die Schwarzhaarigen sind schuld oder die Rentner sind schuld. Kollektive, zu denen man sagen könnte, die sind schuld, gibt es viele auf der Welt. Aber es wird sehr einsinnig ein ganz bestimmtes Kollektiv gewählt, nämlich das der Fremden. Und das hat zur Grundlage, was dein Hintermann gesagt hat. Dass Menschen, die sich mit der Art, wie hier gewirtschaftet und gelebt werden, arrangieren, weil sie es müssen, mangels Alternative. Deswegen auch den Staat, den es da gibt, der das rechtliche Regelwerk setzt, schätzen als Ordnung, die es doch geben muss, damit man seinem Lebensunterhalt nachjagen kann. Die identifizieren sich mit ihrer Nation und sagen, dieser Staat, das ist ein Dienst an mir und meiner Lebensführung. Und diesen Standpunkt, diese Wertschätzung, die treiben sie so weit, das ist heute angesprochen worden in dem Referat, dass sie sagen, ja, wenn der Staat das ist, ein Dienstleister an mir und meinesgleichen, ja,
dann müssen wir, die da bedient werden, früher da gewesen sein als der Diener. Das ist doch klar, wenn der Staat bloß der Diener an unser aller Lebensweise ist, dann waren wir mit unserer Lebensweise erst da und der, der das bedient, kommt hinten nach. Ja, aber dann muss es auch für uns, die wir da in diesem Staat zusammenleben, eine Gemeinsamkeit geben. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben dieselbe Identität, dieselbe Kulturgeschichte. Du merkst, diese Art, sich als eine quasi natürliche Gemeinschaft aufzufassen, die im Staat ihren Diener und ihren Ausdruck hat, das ist eine Fortentwicklung von Gedanken, die von Leuten kommt, die sich mit der Wirtschaft und der Gewalt, die diese Wirtschaft braucht, gemein gemacht haben, sie geschätzt haben als Lebensgrundlage, die sie gebrauchen und die sie brauchen müssen, weil sie keine andere haben. Von diesem Standpunkt aus zu sagen, wir sind eine quasi natürliche Einheit als Volksgenossen, die bloß im Staat ihren Ausdruck hat, ist alles Fremde, das nicht dazugehörige und nicht dazu passende. Das ist bloß die Außenansicht desselben Gedankens. Wer sagt, wir sind eine quasi natürliche Einheit und der Staat dient ihr und beschützt sie, vor allem Fremden, das nicht dazugehört. Der muss nur nach außen blicken, sodass ihm klar wird, ja, das Fremde, das ist das andere, das nicht hierhergehörige. Das hat seine eigene natürliche Zusammengehörigkeit, deswegen aber auch seinen eigenen, nur zu ihm passenden Staat. Leute, die so denken, dass ein Volkskörper eine in sich stimmige Harmonie ist, der Staat ein Diener an dieser Harmonie, ja, der denkt, zwischen Volk und Staat passt kein Blatt und zwischen die Volksgenossen auch nicht. Wenn jetzt was schief geht, sei es eine Krise, sei es Arbeitslosigkeit, dann liegt für die Leute der Gedanke sehr nahe, dass etwas diese quasi natürliche Harmonie gestört haben muss, dass ein Fremdkörper da drin ist, nicht dahergehört, von außen kommt. Ich will sagen, dieser Übergang, dass denen als der Sündenbock der Fremde einleuchtet, das ist der letzte Wurmfortsatz aus dieser Eskalation von Gedankenschritten, die ihren elementaren Ausgangspunkt darin hat, dass Leute die Lebensweise, die ihnen vorgegeben ist, wie die Gewalt, die ihnen das vorgibt, so sehr wertschätzen, dass sie das Kollektiv wie den Staat, der es betreut, wie einen quasi natürlichen Verband erachten, der nur durch Fremdes gestört wird. Und um noch einen letzten Gedanken hinzuzufügen, ja, das ist nicht einfach pure Spinnerei von Leuten. Ich will jetzt nicht zu lang werden, aber ich habe heute Abend erläutert, wie so AfD-Politiker argumentieren, wenn sie ihre Wähler ansprechen. So wie der Höcke und der Gauland reden über Verteilung von innen nach außen, da geht es ein bisschen elaboriert zu. Die Leute, die bei den Pegida-Demonstrationen mitlaufen, die können die ganze Theorie in einem einzigen Satz sagen. Die sagen, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und was sagen sie? Deutschland den Deutschen sagt, das ist ja wohl ein Privileg, dass wir, weil wir Deutsche sind, hierher gehören und die anderen nicht. Dass das ein Privileg ist, das einen mit Stolz erfüllt, das denken diese Leute und merken gar nicht, dass es eine Verwechslung ist, die sie da immer mitdenken. Privileg vor Recht ist überhaupt nicht dasselbe wie Vorteil. Wir, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, wir genießen ein Privileg. Und der Staat gewährt uns das, der ist für uns da, der ist uns gegenüber Fürsorge schuldig, nicht den anderen. Und das ist erstmal ein Denkfehler, weil Privileg, ein Vorrecht zu haben, noch gar nicht dasselbe wie ist, daraus einen Vorteil zu haben. Das Vorrecht, Deutsche zu sein, das haben Manager wie Hartz-IV-Empfänger. Aber was die aus diesem Recht auf deutschem Boden machen können, hängt an den Mitteln, die sie haben. Nicht an der Erlaubnis, an dem Recht, dass sie sich hier betätigen dürfen. Aber diese Gedankenfigur, ja, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, die hat einen soliden Anhaltspunkt, nämlich in dem wirklichen Staat, den es gibt. Dass die Deutschen sagen, das ist mein Privileg, hier zu sein. das hat seinen Anhaltspunkt darin, dass ihr Staat sagt, ja, so verfüge ich das. Ich ziehe um dieses deutsche Volk eine Grenze, das ist mein Territorium, mein Volk, ich bin hier die Gewalt und grenze alle anderen aus. Die dürfen wirklich nicht hier sein. Ein Ausländer hat nicht das Recht, nach Deutschland einzureisen, hier zu wohnen, hier Arbeit zu suchen, hier zu leben. Das bekommt er nur, wenn der Staat dafür eigene Gründe weiß und sie dann den Ausländern gewährt, unter bestimmten Bedingungen. Den EU-Ausländern ganz im großen Maßstab mit der Freizügigkeit, anderen bloß für gewisse Fristen zu bestimmten Zwecken. Also das sollte mal ein Hinweis zum Überlegen sein, warum diese Sündenbock-Theorie, an die du erinnerst mit deiner Überlegung, sie suchen sich immer einen Schuldigen, weil das so einfach sein soll, warum die nicht stimmt, sondern warum der Nationalismus von Patrioten auf den Fremden kommt und dass das aus einer Denkungsart kommt, die ihren Keim darin hat, dass das Menschen sind, die ihnen aufgenötigte Lebensverhältnisse als brauchbare akzeptieren und befürworten, weil sie andere nicht haben.
Ja, ist das doch im Prinzip die AfD und so gut für den Staat, oder? Wenn die Leute da den Staat nicht hinterfragen und weiter ins Spiel machen, arbeiten zu gehen, ohne den Staat zu hinterfragen, oder? Ist doch dann eigentlich ist die AfD und so gut für den Staat, der Nationalismus.
Ja, was mir an deiner Bemerkung mit dem Nicht-Hinterfragen nicht gefällt, ist, dass das den Anklang bekommt, als sei es eine Unterlassung, vielleicht auch eine Dummheit, die man den Menschen vorwerfen könnte. Sie sind zu blöd, hinter die Sachverhalte zu gucken. Ich wollte umgekehrt sagen, sie schauen auf die Sachverhalte, aber verkehrt. Und diesen Fehler muss man ihnen sagen, die sind nicht dumm. Die benutzen ihren Intellekt. Das sind doch komplizierte Übergänge, die ich dir gerade vorgeführt habe.
Und dann verhält sich von der Logik her andersherum. Also wer so auf seine Lebensumstände schaut, also wer hier sagt, der ist reif für jede demokratische Partei und auch für den Übergang nach rechts. Also da braucht es gar nicht die AfD, um die Leute in sowas anzustacheln, sondern ganz umgekehrt, weil die Leute in der Demokratie so drauf sind. Deswegen leuchtet ihnen es auch ein, erst recht, wenn sich mit der Krise die Nation selber sagt, uns geht es nicht mehr so gut, Rechte zu wählen.
Okay, jetzt wäre der Vorschlag, alle offen gebliebenen Fragen, so es denn welche gibt, auf diesen Diskussionstermin anzusprechen, der da auf dem Plakat steht, findet 14-tägig statt. Ihr könnt euch regelmäßig auf dieser Seite Forum Kritik informieren über Termine und eure E-Mail-Adressen, so ihr das wollt, da vorne hinterlassen, dann werdet ihr auch angeschrieben und in Kenntnis gesetzt von neuen Diskussionsangeboten und Veranstaltungen.